auch in diesen Gebetsstunden über das zu sprechen, was ich am Anfang bei der Begrüßung hier sagen konnte, nämlich über das Thema Frieden aus Gott. Wir brauchen ihn so notwendig. Das wusste Jesus, als er sich anschickte, den letzten Weg seines Leidens zu gehen, seinen Jüngern angeboten hat. In den Abschiedsreden Johannes 14 finden wir das Wort, Vers 27. Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Jesus wusste, was sie jetzt brauchen in all den Fragen, die auf sie einstürmen, in all den Versuchungen, an dem Werk des Herrn zu zweifeln, ob er überhaupt richtig gehandelt habe, nachdem er nun den Verbrechertod erleiden musste, verflucht war, denn wer am Holze hängt, ist verflucht, nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei Gott. Das durchzustehen ist nicht einfach. Es gelingt nur, wenn der Friede, in dem Jesus mit seinem Vater lebte, auch die Jünger erfüllen würde. Er ließ ihnen und betont das: meinen Frieden gebe ich euch. Aber sie konnten dieses Geschenk nicht bewahren. Jedoch so. Ein hohes Geschenk muss bewahrt werden. Sie wurden nämlich mitschuldig am Tode des Herrn. Einer hat verraten, einer der Treueste hat verleugnet und alle anderen waren geflohen. Gaben dadurch zu erkennen, wir haben mit dem nichts zu tun. Nur ein einziger. Und er gehörte gar nicht zu den Jüngern, ein Jüngling, vielleicht 17, 18 Jahre. Der Johannes Markus im Hause seines merkwürdig, aber die 12, die waren weg. Und das quälte. Das quälte sie, nachdem sie mit ansehen mussten, welchen Weg der Herr ging. Denn es ist ein Unterschied, ob man von einer schrecklichen Tatsache mit Worten hört oder ob man sie miterleben muss. Ein großer Unterschied. Und jetzt steckt sie mittendrin. Nun heißt es von ihnen, nach diesem Geschehen, als sie mit Schuld und Schamgefühlen beisammen waren, in Johannes 20, Vers 19. Und als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Eigentlich hätte er sagen müssen so: Hab ich's euch nicht gesagt, ihr würdet mich alle verlassen und niemand würde mir mehr zur Seite stehen. Was seid ihr für Menschen? 3 Jahre lebt ihr nun in meiner Gemeinschaft. Habt die großen Taten Gottes gesehen, habt meine Worte gehört und ich bin euch in Liebe nachgegangen. Johannes sagt es ja, wie er die Seinen liebte, so liebte er sie bis zum Ende. Und ihr habt mich alle verlassen. Mit Vorwürfen wird aber gar nichts geändert. Und darum geht der Herr aufs Zentrum und sagt, das, was sie jetzt brauchen, nämlich, dass die Anklagen des Gewissens und die Furcht vor den Verfolgern beseitigt würde und ihr Herz wieder ruhig wird. Jesus ist immer bereit, Menschen mit einem unruhigen Herzen mit seinem Frieden zu erfüllen. Und nur solche, die in Unruhe lebten oder in Selbstanklagen ihre Zeit vertändelten, denn mit Selbstanklagen wird ja auch nichts geändert, um das zu beseitigen, gibt es nur eins, der Friede Gottes. Den bietet er an. Darum der zweimalige Gruß, das dürfen wir nicht überhören. Zweimal. Friede euch. Die wörtliche Übersetzung seines Grußes. Allerdings, er sagte das nicht so, wie ich es jetzt sage, sondern in seiner Sprache. Denn Jesus redet immer in der Sprache, die wir verstehen. Und seine Jünger verstanden nur Aramäisch. Und darum grüßte er sie mit dem aramäischen Gruß Shalom, der heute wieder in Israel üblich ist. Wörtlich übersetzt bedeutet Shalom, sei unversehrt. Aus der Beschaffenheit des Landes Palästina heraus zu verstehen. Denn wenn sich dort in der Steinwüste oder in der Einöde zwei Menschen begegneten, hat sofort jeder gedacht, was will denn der? Kommt der als Feind oder kommt er als Freund? Handelt es sich um einen Wegelagerer, um einen Räuber, der mir Böses antun will? Man war zur Vorsicht in jenen Landen aufgefordert. Das ist bei uns längst nicht mehr üblich. Darum verstehen wir auch das Wort Shalom gar nicht so, wie man es damals verstanden hat. Und wenn dann der Entgegenkommende die Hand erhob, um zu zeigen, ich habe keine Waffe, mit der ich dich versehren möchte, weder ein Messer, noch einen Dolch, noch einen Stein, und der Stein war damals eine wichtige Waffe, ich habe nichts gegen dich. Sei unversehrt. Shalom. Das ist die Bedeutung. Aus dieser Umwelt heraus müssen wir das Wort verstehen. Und nun sagt Gott zu uns, sei unversehrt. Ja, muss er denn das eigen sagen? Ist das so notwendig? Doch. Denn von innerster Natur heraus können wir Gott gar nicht zutrauen, dass er das Beste für uns will, dass er uns nicht versehren möchte, sondern pfleglich behandeln, mit Liebe umgeben, dass das Herz ruhig und geborgen würde. Das ist Gottes Absicht. Und die können wir nicht verstehen. Von Natur aus sind wir wie alle Heiden misstrauisch gegen Gott. Die heidnischen Religionen haben nur den einen Sinn, die Götter günstig zu stimmen. Denn sie wollen ja dem Menschen schaden. Eine eigenartige Auffassung. Die ist tief auch in unserem Herzen. Das am tiefsten verwurzelte Lebensgefühl im Menschenherzen ist das Misstrauen. Wir können Gott nicht von Natur aus zutrauen, dass er nur das Beste will. Und da kommt er in Jesus Christus und sagt, Friede euch. Seid unversehrt. Ich möchte euch nicht schaden. Glaubt doch nicht den Einflüsterungen der Finsternis, die immer wieder sagen, was will Gott wohl von uns haben. Vielleicht haben wir noch Erinnerungen an unsere Schulzeit. Damals mussten wir den Ring des Polykrates von Friedrich Schiller auswendig lernen. Er stand auf seines Daches zinnen und schaute mit vergnügten Sinnen auf das von ihm beherrschte Patmos hin. Und wir erschrickt, der König von Patmos, dass es ihm so gut geht und dass er diese Stadt beherrschen darf und dass er in Freuden leben kann. Und da kommt der Gedanke, die Götter tun das nur um mich, um in so größeres Unglück zu stürzen, und opfert seinen Ring dem Meeresgott. Und der Fischer, der den ersten Fisch fängt und ihn zerteilt und den König vorsetzt, findet den Ring und bringt ihm auf einer goldenen Schale den Ring wieder zurück. Dieses Erschrecken. Die Götter wollen mich vernichten. Er nimmt den Ring nicht an. Das ist das Urgefühl in unserem Herzen. Prüfen wir uns in einer stillen Stunde. Es ist gut, solche Prüfungsstunden über sich ergehen zu lassen. Ist nicht wirklich im tiefsten Inneren ein Widerstreben da, Gott zu glauben, er möchte nur das Beste. Wenn er jetzt diesen einen Menschen, den ich liebte wie mein eigenes Leben, nimmt, wenn er mir Kinder nimmt, die zu größten Hoffnungen berechtigt waren, wenn er mir mein Hab und Gut nimmt, mich nicht beschützt, wenn ich arm bis zum Letzten nichts mehr habe, ein neues aufbauen, neues Leben aufbauen muss, ist das noch Gott? Oder ist das ein anderer? Das war die große Versuchung, mit der Luther zu kämpfen hatte, bis er durch den Römerbrief fand, Gott hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben, dass wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater. Und der Vater will nichts Schlechtes seinem Kinde gönnen. Da gibt es ein wunderbares Abendmahlslied von Ernst Gottlieb Woltersdorf. Komm, mein Herz, und suche Freuden. Der fünfte Vers lautet so: Sei gesegnet, ewige Liebe, dass du mir aus treuem Triebe, da das Misstrauen mich vergiftet, solch ein Denkmal hast gestiftet. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte wurde das Abendmahl so betrachtet, wie es von Woltersdorf dargestellt ist. Vorher im Zeitalter der Orthodoxie war das Abendmahl ein Kampfzeichen. Ist das wirklich so? Das ist mein Leib, wie Luther sagt, oder wie Zwingli, das bedeutet meinen Leib. Um der Sache hat Kriege gegeben, Tote gegeben, weil man sagte, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und dann kommt im Zeitalter des Pietismus auf einmal auf. Es geht ja nicht um eine Kampfparole. Es geht ja darum, das Misstrauen in meinem Herzen zu nehmen. Gott gibt sich selber in diesen Zeichen, um mir Frieden zu schenken. Nehmen wir das mit und prüfen wir uns immer wieder. Habe ich diesen Frieden? Begehre ich ihn? Bin ich bereit, alles Misstrauen auf die Seite zu setzen und diesem königlichen Wort, das der Auferstandene als sein erstes Wort an die Menschen richtet, Friede euch. Der Vater möchte euch nicht schaden. Der Vater hat euch lieb. Wie oft hatte aber Jesus das schon seinen Jüngern gesagt? Fassen konnten sie es nicht. Bis in dieser zu dieser Stunde. Da kam es über sie. Woran merkten wir das? Das hat Johannes ganz genau aufgeschrieben. Woran? Da wurden die Jünger bestürzt, da schämten sie sich, wo denn? Da freuten sie sich. Das ist die Frage. Und das möchte der Herr, unsere Freude, auch auf dieser Konferenz, mitten in dieser heutigen verworrenen und verwickelten Zeit, dass wir uns freuen. Und das ist nur möglich, weil er gesagt hat, mein Friede sei mit euch. Nehmt ihn hin. Legt doch endlich das Misstrauen weg. Oh ja, das Misstrauen, das alles vergiften kann. Verhältnis zwischen zwei Menschen, Verhältnis in einer Familie, Verhältnis in einer Gemeinde, bis hinein in die Gemeinden der Gläubigen. Alles Ungute entspringt aus dem Misstrauen. Die erste Sünde der Menschheit aus dem Misstrauen. Gott meint nicht gut. Er will uns etwas vorenthalten. Nehmt euch und ihr habt dann alles. Und sie kamen ins Unglück. Und Jesus sagt, gebt mir euer Misstrauen. Mein Friede soll euch begleiten, denn ihr sollt euch freuen. Amen. Wir haben gestern aus Johannes 20 die Verse 19 bis 21 gelesen. Als es nun Abend war an jenem Tage, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Gott will Frieden. Die Heilige Schrift ist voll von dem Bemühen Gottes, Frieden zu geben, Frieden zu erhalten, alles in seinen Frieden hineinzuziehen. Hier ist das erste Wort des Auferstandenen kein Wort des Vorwurfs, wie es ja verständlich gewesen wäre, sondern der Gruß des Friedens. Jesus sprach in der Sprache, die seine Jünger verstanden, das war die aramäische. Und dort heißt Friede Shalom. Die wörtliche Bedeutung, versuchte ich zu erklären, sei unversehrt. Der Gruß ist nur aus der Beschaffenheit des Landes Palästina heraus zu verstehen. Wenn sich dort zwei begegneten in der Wüste, wusste man nicht, wer kommt auf mich zu. Wenn aber der Entgegenkommende die geöffnete Hand zeigte, keine Waffe, mit der ich dir schaden möchte, und dazu sagte, sei unversehrt, dann war's ein Freund. Dem konnte man vertrauen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Daraus wurde eben dieser Gruß, Shalom, der heute wieder in diesem Lande gebraucht wird. Die Gemeinden, die in der Welt entstanden sind und 20 Jahre bevor es Evangelien gab, sogar 50 Jahre bevor das Johannesevangelium geschrieben wurde, von den Aposteln betreut wurden, die Briefe an diese Gemeinden schrieben, seelsorgerlicher Art und aufklärender Art, was in Zukunft geschehen würde. Diese Briefe sind voll von dem Wunsch, der Friede Gottes möchte sie umgeben. Alle 13 Briefe des Apostels beginnen mit dem Gruß des Friedens und enden mit dem Wunsch des Friedens. Aber da steht überall ein anderes Wort. Shalom hätte niemand verstanden, denn die Menschen gehörten der griechisch-römischen Kultur an, waren alles Hellenisten. Er musste ein anderes Wort gebrauchen, dieses schöne Wort Eirene. und ihm unser schöner Mädchenname Irene abgeleitet ist. Das Friedenskind oder die Friedliche, die Friedenbringende. Früher legte man in jeden Namen, den man gab, einen Wunsch. Möchte doch sein, dass dieses in harmonisch geordneter Weise darzustellen. War das letzte Streben des Griechentums, das hat ja unsere Klassiker so sehr bewegt, dass sie meinten, das sei das große Vorbild für den Menschen, der in der Harmonie lebte. Es war keine solch harmonische Welt, aber man wollte wenigstens diese Harmonie haben. Und das ist auch der Sinn, den Gott mit diesem Worte vermitteln möchte. Wo das Wort Frieden in den Briefen des Neuen Testaments steht, ist immer der Wunsch und das Bestreben Gottes zum Ausdruck gebracht. Möchte doch alles in eine wohltuende Ordnung kommen. Ohne wohltuende Ordnung gibt es nämlich keinen Frieden. Es ist unmöglich, auch im persönlichen Leben, in innerer Unordnung zu leben und dabei Frieden anzustreben. Die Voraussetzung für Frieden ist, dass Ordnung geschaffen wurde. Und das möchte Gott tun. Darum heißt es ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern, jetzt müsste es heiter heißen, der Ordnung. Aber da steht das Synonym, das gleichsinnige Wort Frieden. Ein Gott des Friedens. Und damit ist klar zum Ausdruck gebracht. Friede im Sinn der Briefe des Neuen Testaments ist die Ordnung. Ordnung kann man auf verschiedene Art und Weise schaffen. Der russische Staatspräsident versucht jetzt Ordnung, wie er sie sich vorstellt, in Litauen und in den anderen Ostseestaaten zu schaffen und lässt Panzer auffahren. Gewiss, man kann mit Polizeigewalt auch Ordnung schaffen. Dann ist der Schlagstock, der Wasserwerfer und wenn nichts mehr hilft, Tränengasbomben und die Panzer die letzte Zuflucht, um Ordnung zu schaffen. So wird Wohlordnung eine Friedhofsordnung, wo alles schweigt und alles leidet und alles sich beugen muss. Das ist dem Wesen unseres Gottes in keiner Weise gemäß. Er will mit wohltuender Hand Ordnung schaffen. Wenn man in eine Familie eingeladen wird, dann merkt man sehr wohl, welcher Geist hinter dem, was so einem gezeigt wird und was man nun in der Familie erlebt, welcher Geist dahinter liegt. Man merkt es an, wenn eine schöne Tischdecke den Tisch ziert, ein Blumenstrauß dort steht, wohlgeordnet, die dürren Pflanzen herausgenommen, wenn alles mit liebevoller Hand geordnet wurde. Da kann man sich wohlfühlen. Manche Menschen leiden unter der Unordnung, versuchen immer wieder Ordnung zu schaffen. Wohltuende Ordnung. Das möchte unser Gott schaffen. Überall, wo von seinem Frieden die Rede ist, merken wir, hier ist einer, der mit Ordnung, mit liebevoller Hand Ordnung schaffen möchte. Dann ist die Frage, lass ich diese Hand in meinem Leben walten? Gestern dieses großartige Beispiel von dem Wunder gehört, wo die andere Hand zugreift, um etwas aufzuhalten, was ich nach dem Gesetz westlichen Denkens, nämlich dem Gesetz der Kausalität, wie die Ursache, so die Wirkung in einen Fall auswirken möchte. Wenn nicht die andere Hand zugreift. Und das ist es, das große Wunder, dass eine andere Hand bereit ist, liebevoll Ordnung zu schaffen. Aber dann muss ich meine Hände davon fernhalten und nicht versuchen, selber in Ordnung zu bringen, was ich gar nie in Ordnung bringen kann. Denn was geschehen ist, kann ich nicht mehr rückläufig ablaufen lassen, sodass wieder das entsteht, was vor meinem unvorsichtigen Eingreifen gewesen ist. Aber die andere Hand, lass ich sie walten, ist es mir ein Anliegen, dass sie mehr in meinem Leben noch ordnen kann, bin ich bereit, auch dort, wo bisher mein Denken, mein Wollen, meine Entschließungen nicht mehr hinabreichten, um Ordnung zu schaffen. Denn es gibt Urtiefen in unserem Wesen, die unter Umständen aufbrechen können, dass wir selber davor erschrecken. So bin ich. Tiefen, die vielleicht jahrelang, jahrzehntelang verborgen geblieben sind, bis eine Lage im Leben eintritt, wo aufbricht, was im tiefsten Inneren nicht geordnet worden ist. Das ist ja auch ein Anliegen der modernen Seelenkunde, in Tiefen hineinzudringen, dort Ordnung zu schaffen, etwa durch Aussprechen all dessen, was im tiefen Inneren ist. Und dann kommt man hinein in ein Wühlen in der Vergangenheit und wird immer unglücklicher. Und zum Schluss muss dann der, der diesen Weg beschreitet, als Führer sagen, nun, ich bin Optimist genug zu glauben, dass alles gut wird. Aber mehr kann nicht. Das hat einmal der Rektor der Universität Marburg festgestellt. Diese Art ist nur eine Hoffnung auf Besserung, aber noch gar nicht selber die Besserung selber. Einer nur kann es anders machen. Der, der das Recht bekommt, bis in die Tiefen meines Lebens mit seinen Heiligungskräften vorzudringen, mit seinem Wort, mit dem Gespräch mit ihm, dem Gebet, mit dem Offensein für ihn. Er möchte Ordnung schaffen. Lass ich ihn Ordnung schaffen? Lass ich mich auch in dieser Ordnung bewahren? Denn nur darin ist der Friede, von dem Jesaja sagte, am Samstag durfte ich darauf hinweisen, Friede wie ein Wasserstrom, Jesaja 48, der genügt, um getragen zu werden, um hinübergetragen zu werden mit allen Lasten dorthin, wo das Ziel unseres Lebens ist. Gelobt sei Gott, dass er bereit ist, mit liebevoller Hand durch Jesus Christus Ordnung zu schaffen, Frieden zu geben, Frieden zu bewahren. Amen. Wir beten dich an, o Gott und Vater, weil du der Alleinwirkende bist und weil die Liebe hinter all dem steht, was wir heute nicht erklären können. Wir dürfen es im Glauben fassen und dich jetzt schon anbeten als den, der in Güte und Barmherzigkeit die Seinen führen möchte. Hab Dank, dass wir das einmal alles offenbar sehen werden. Komm, Herr Jesu, in unsere Mitte. Erkläre uns des Vaters Wirken und zeige uns die Größe deiner Macht, die auf Golgatha alle Feinde besiegt hat. Dass das der Auferstandene dich mit uns noch beschäftigt, die wir hineingestellt sind in diese wirre Welt, das ist das einmalig Große. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen. Wir haben etwas gehört von der Botschaft des Friedens. In der Sprache Jesu bedeutet dieses Wort vom Frieden, sei unversehrt, aus der Beschaffenheit des Landes heraus zu verstehen, wo man nie wusste, wer der in einsamer Wüste begegnende, entgegenkommende eigentlich ist. Aber wenn der seine Hand, die offene Hand, die waffenlose Hand zeigte und dabei sagte, sei unversehrt, dann wusste man, das ist mein Freund. Das ist die Sinndeutung von Shalom. Und nun sagt Gott dieses Wort. Er möchte sagen, ich bin dein Freund. Leg das Misstrauen ab, das alles vergiftet. Und das ist ja das am tiefsten verwurzelte Lebensgefühl. Gott möchte sagen, leg dieses Misstrauen ab, vertraue mir, das heißt Glauben. In der Sprache der Briefe, die an die Gläubigen in der griechisch-römischen Welt versandt wurden, steht ein anderes Wort. Sie hätten Shalom gar nicht verstanden. Sie dachten in ihrer Umgebung, in der Denkart ihrer Umgebung. Und da war dem Griechen die harmonische Ausgestaltung der Welt das höchste Ziel. Das nannte man Eirene. Wohltuende Ordnung. Das wird vom Neuen Testament übernommen. Und Gott bezeichnet als ein Gott, der nicht Unordnung will, sondern Frieden. Daraus hat sich der Begriff Frieden für Eirene entwickelt. Nun schwingt in dem Wort Eirene noch ein anderer Klang mit, wie bei einer Kirchenglocke. Eine Kirchenglocke ist ja nicht eintönig, sondern vieltönig. Man kann mit der Stimmgabel jede einzelne Stimme isolieren. Stimmgabel angeschlagen, auf die Glocke gestellt und die Glocke klingt in dieser Tonlage. Eine andere Stimmgabel angeschlagen, auf die Glocke gestellt und die Glocke klingt in anderer Stimmlage. Und beim Glockenschlag tönt alles zusammen. Die Kunst des Glockengießers besteht nun darin, eine Mischung zu finden aus den Urstoffen Nickel und Kupfer und so weiter, Bronze, dass ein harmonischer Zusammenklang entsteht. So klingt auch in dem Wort Irene noch etwas anderes mit, nämlich die Aussage, man spricht wieder. Ganz eigenartig. Man spricht wieder. Ist das so wichtig, dass das mit in das Wort Irene hinein verpackt wird? Doch. Denn das Gespräch ist die kostbarste Gabe, die Gott dem Menschen geschenkt hat. Tiere sprechen nicht miteinander. Aber auch viele Menschen sprechen nicht mehr miteinander, weil das Misstrauen sie vergiftet hat. Und so lebt man schweigend nebeneinander. Erst wo Menschen ins Gespräch kommen, ist die wohltuende Ordnung bezeichnet, die eben Frieden bedeutet. Nur im Gespräch können wir uns dem anderen offenbaren, Aber das wollen wir ja oft gar nicht. Der soll gar nicht so tief in uns hineinschauen. Dann verstummt man. Und wo das Gespräch verstummt, breitet sich Todeswesen aus. Zwischen zwei Menschen, in einer Ehe, in einer Gemeinschaft, in einer Kirche, kurz und gut, wo Menschen beisammen sind. Wenn sie nicht mehr miteinander sprechen, breitet sich Tod aus. Und wo der Mensch nicht mehr mit Gott sprechen kann, da ist der Tod erschreckende Wirklichkeit geworden. Wo man sein Wort nicht mehr hört, ihn nicht mehr sprechen lässt, da breitet sich Verwüstung aus. Und das ist das Bemühen Satans, das Gespräch zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott zum Erstummen zu bringen. Das Fernsehen leistet hier einen Pionierdienst. Denn wo man nur noch Bilder sieht und nicht mehr miteinander redet, da ist kein Leben mehr vorhanden. Und wie viele Kinder verdorren innerlich, weil sie zu viel Bilder sehen und niemand mit ihnen über diese Bilder redet. Und jetzt sind sie hilflos der Flut der Bilder ausgeliefert. Einsichtige Pädagogen wissen das schon lange, warnen, aber ihre Warnung verklingt ungehört und es geht weiter. Die Menschen werden immer einsamer, denn es wird nicht mehr miteinander gesprochen und Zeit zum Sprechen mit Gott bleibt nicht. Denn nach einer innerlich ergreifenden Fernsehsendung kann man nicht mehr mit Gott sprechen. Die Bilder schieben sich dazwischen und innerlich kommt etwas zum Verdorren. Leben beginnt immer dort, wo man miteinander spricht. In Psalm 107 werden uns vier Gruppen von Menschen gezeigt, die dem Tode überliefert waren. Die Irrgänger in der Wüste, die Gefangenen in Zwang und Eisen, in Finsternis verbannten, die Narren, die Gottesleugner, die in ihrem Spott innerlich zugrunde gingen, und die Hochmütigen, die die Weltmeere befuhren und hinaus wollten. Nietzsche, ich bin der Aufbruch zu allen Welten, und draußen verdorrten diese vier, und von ihnen heißt es, sie riefen in ihrer Not zu Gott und Gott hörte sie. Psalm 107, Vers 19. Die zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten. Wie denn? Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie frei, machte sie gesund. Er redete mit ihnen. Und da begann das neue Leben. Neues Leben gibt es dort, wo Gott wieder redet. Frieden ohne Reden Gottes ist eine Illusion oder ein Kirchhoffriede, in dem kein Leben mehr möglich ist. Gott redet, und Gott sei Dank, dass er redet. Darum wird der Retter Jesus genannt in Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Nur in Jesus können wir Gott überhaupt verstehen. Es gibt keinen direkten Weg zu Gott. Er ist zu groß, zu unfassbar. Wir brauchen einen Mittler, der uns sagt, wie Gott ist. Und zwar in seinem eigenen Wesen, dieses Wesen zur Darstellung bringt. In Jesus. Es ist ein Gott, und ein Mittler, der Mensch Jesus Christus. Darum die Erniedrigung, damit wir ihn als Menschen erfassen könnten. Und die Jünger sagten bereits, als Jesus sie fragte, wollt ihr auch weggehen? Johannes 6, Vers 68. Da sagte der Sprecher dieser Zwölf, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast mit uns geredet. Und dadurch sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass du Gottes Sohn bist. Mit dem Reden Gottes beginnt immer eine neue Zuwendung. Zweiter Teil des Buches Jesaja heißt das Trostbuch. Es beginnt mit den Worten Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk nach diesen furchtbaren Gerichten. Man kann beim Lesen dieser Gerichte manchmal überhaupt nicht mehr weiterlesen. So entsetzlich ist das, was da geschieht. Tröstet, tröstet mein Volk. Sprecht, sprecht. Alles andere hat keinen Sinn. Sprecht, euer Gott, redet freundlich und sagt, dass die Dienstbarkeit ein Ende hat. Diese vier, und von ihnen heißt es, sie riefen in ihrer Not zu Gott und Gott hörte sie. Psalm 107, Vers 19. Die zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Wie denn? Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie frei, machte sie gesund. Er redete mit ihnen. Und da begann das neue Leben. Neues Leben gibt es dort, wo Gott wieder redet. Frieden ohne Reden Gottes ist eine Illusion oder ein Kirchhoffriede, in dem kein Leben mehr möglich ist. Gott redet und Gott sei Dank, dass er redet. Darum wird der Retter Jesus genannt in Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Nur in Jesus können wir Gott überhaupt verstehen. Es gibt keinen direkten Weg zu Gott. Er ist zu groß, zu unfassbar. Wir brauchen einen Mittler, der uns sagt, wie Gott ist, und zwar in seinem eigenen Wesen, dieses Wesen zur Darstellung bringt, in Jesus. Es ist ein Gott und ein Mittler, der Mensch, Jesus Christus. Darum die Erniedrigung, damit wir ihn als Menschen erfassen könnten. Und die Jünger sagten bereits, als Jesus sie fragte, wollt ihr auch weggehen? Johannes 6, Vers 68. Da sagte der Sprecher dieser Zwölf, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast mit uns geredet und dadurch sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass du Gottes Sohn bist. Mit dem Reden Gottes beginnt immer eine neue Zuwendung. Zweiter Teil des Buches Jesaja heißt das Trostbuch. Es beginnt mit den Worten Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk nach diesen furchtbaren Gerichten. Man kann beim Lesen dieser Gerichte manchmal überhaupt nicht mehr weiterlesen. So entsetzlich ist das, was da geschieht. Tröstet, tröstet mein Volk. Sprecht, sprecht. alles andere hat keinen Sinn. Sprecht, euer Gott redet freundlich und sagt, dass die Dienstbarkeit ein Ende hat. Sprecht, redet, tröstet. Denn hier ist das Letzte zu finden, was in dem Wort Eirene eigentlich gemeint ist, die wohltuende Ordnung. Mit dem Sprechen Gottes beginnt der Friede und er wird bewahrt in ständigem Hören auf Gottes Reden. Eine andere Höre Israel, du meinst, wenn du etwas sichtbar in Erscheinung treten lässt, also im Opferdienst und in all diesen herrlichen Dingen, dann hättest du Verbindung. Höre allein im Hören, im Aufnehmen der Reden Gottes, ist bewahrende Kraft. Wenn du das machtest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom. Nicht der tröpfelt, sondern der dahin strömt und trägt, hinüberträgt durch den Lauf der Zeit. Dabei ist immer noch nur das Volk Israel gemeint, das von Gott als erstes Volk ins Gespräch mit ihm hineingezogen wurde. Zu den Nationen hat Gott auch einmal gesprochen. Wann hat er zuletzt zu den Nationen gesprochen? Nach dem Turmbau von Babel. Und dann schweigt Gott. Nie mehr hat Gott zu den Nationen gesprochen. Erst als Jesus Christus kam, wurde es anders. Darum sagt Paulus in Lystra, Apostelgeschichte 14, Vers 16, Gott hat in vergangenen Zeiten alle Nationen ihre eigenen Wege gehen lassen. Nun aber, und das ist das Entscheidende, eins von den großen göttlichen Aber, predigen wir euch das Evangelium. Wir führen euch kein Theaterstück vor, wie in der griechischen Religion. Da war ja der Tempel mit dem Theater verbunden. Da wurden in den Tragödien im Zuschauerraum, im Theatron gezeigt, was die Götter tun wollten. Beides verbunden. Heute noch zu sehen in Augusta Raurica bei Basel, wo der Tempel ausgegraben wurde. Auf der einen Seite der Zuschauerraum und auf der anderen Seite der Tempel, wo sich etwas abspielte. Und wo die Heiden etwas sahen. Nein, wir wollen euch nicht neue Bilder vorführen. Wir predigen euch. Das heißt eigentlich im Ursinn, wir herolden, wir sind Beauftragte eines Bevollmächtigten und verkündigen euch, jetzt ist frohe Botschaft für euch, die in vergangenen Zeiten nichts hörten. Merkwürdig, wenn wir das Kapitel 1. Mose 11 lesen, dann hören wir, wie die Völker von Noah entstanden sind, sich ausbreiteten und dann heißt es, das sind nun die Nachkommen, in 1. Mose 10, der Kinder Noahs in ihren Geschlechtern und Leuten übersetzt, Luther. Hier steht das Wort Goyim. Nach der Anmerkung der Jubiläumsbibel. Die Goyim, die Verachteten, die nicht mehr als Menschen zu betrachten seien, das ist die ursprüngliche Meinung, durch Jahrtausende hindurch praktiziert im Judentum. Nur wir sind Menschen, die anderen sind Goyim, Verachtete. Das Wort kommt zweimal vor. Von denen sind ausgebreitet die Goyim auf Erden nach der Sintflut. Die Menschen, von denen der Apostel in Lystra sagt, euch hat Gott allein durch die Welt gehen lassen, ihr wart verachtet. Jetzt seid ihr dran. Das müssen wir nämlich wissen, um zu verstehen, wenn es in Epheser 2 heißt, er hat aus beiden eines gemacht. Wir können das nicht in der letzten Gefühlstiefe ausloten, diesen Gegensatz zwischen denen, mit denen Gott gesprochen hatte, und denen, die Goyim, Unangesprochene waren. Die große Not, Gott hat nicht mehr gesprochen. Jetzt spricht er wieder, das ist Irene, Gott spricht wieder zu denen, die damals überhaupt nicht als Menschen geachtet wurden und mit denen es keine Gemeinschaft geben konnte. Er hat aus den beiden eines gemacht. Das lesen wir. Aber was das an Gefühlswerten enthält, können wir nicht verstehen, weil uns diese Denkart einfach nicht zugänglich ist. Er spricht wieder. Er spricht. Und zwar spricht er jetzt zuerst zu den Fernen. Er kam und hat Frieden verkündigt. Euch, den Fernen, das sind wir, die wir keine Bürgerschaft zu erwarten hatten in Israel, keine Gesetze, die das Leben bestimmt haben, kein Reden Gottes, nicht ohne Hoffnung, ohne Christus, denn die Juden warteten ja auch auf den Christus, das heißt der Gesalbte, der Messias, auf den sie warteten, aber die Heiden konnten ihn nicht erwarten, sie hatten keine Hoffnung. Das sagt der Rabbi Paulus, der aus dem Denken dieses Volkes herauskam. Und jetzt liebt euch Gott. Um seiner großen, um seiner vielen Liebe willen, heißt es in Epheser 2, hat er euch mitsamt dem Christus lebendig gemacht. Gott redet mit euch. Das ist euer Friede. Gott sei Lob und Dank gesagt. Amen. Zu uns herabgeneigt, aus all den Bindungen herausgerissen, die unruhig machen und die das Leben verdüstern, hineinversetzt in dein Reich, in dem Liebe, Licht und Leben herrschen. Komm du selber, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist in unsere Mitte und verkläre deinen Namen zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Wir haben uns mit der Tatsache befasst, dass Gott Frieden schenkt. Wir haben gesehen, dass er sich dazu immer wieder neu ausdrückt. Der Jüngergemeinde wurde auf Aramäisch zugerufen, Shalom. Dem Sinne nach heißt es, bleib unversetzt oder sei unversehrt. Unversehrt. Ich komme als dein Freund, ich will dir nichts Böses, ich will dir Gutes. Den Gläubigen im griechisch-römischen Kulturkreis, den Kolonistenstädten bis hin nach Rom, wurde in der griechischen Sprache ein Wort zugerufen. Eirene, die wohltuende Harmonie, die innere Ordnung, nach der die Hellenen alle strebten in ihren Bauten, in ihrer Musik, in der Dichtkunst, in all dem, was sie taten. Überall war das Streben vorhanden, alles schön zu machen. Und das will unser Gott. Er will Ordnung schaffen, dass Harmonie hineinkommt. Wir haben gehört, dass in dem Wort Eirene auch noch mitschwingt. Man spricht miteinander. Denn das ist ja das Zeichen des Friedens, dass man miteinander redet. Und so dürfen wir mit Gott reden und finden auch wieder die Brücke zum Nächsten. Nicht das Misstrauen muss uns erfüllen, sondern das Vertrauen, weil wir Gott als Vater kennengelernt haben. Und nun bleibt noch übrig, darüber etwas zu sagen, was das Wort in der deutschen Sprache bedeutet. So werden wir angeredet. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, was Frieden eigentlich heißt. Dazu lese ich ein Wort aus Philipperbrief. Wir kennen es genau, Philipper 4, Vers 6 und 7. seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, und nun steht hier wörtlich, verwahren in Christus Jesus. Dieses Wort vom Verwahren kommt noch einmal vor im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, am Schluss, wo der Apostel ein Erlebnis erzählt. Er sei in der Stadt Damaskus gewesen und der Stadtkönig Aretas, der Schwiegervater des Herodes Antipas, habe die Stadt verwahrt, dass keiner mehr herauskam, um Paulus zu fangen und ihn dem Tode zu überliefern. Der hätte nur noch die einzige Rettung gefunden, durch einen Korb, in einem Korb, durch ein Fenster, die Stadt zu verlassen. Verwahrt. Keiner konnte mehr ohne Kontrolle hinein, ohne Kontrolle hinaus. Das ist dieses Wort. Der Friede Gottes verwahrt eure Herzen. Nicht bloß bewahrt. Er umgibt sie so, dass sie gleichsam, dass diese Gedanken, die beunruhigen möchten, nicht mehr hinein können, sondern dass dieses Herz verwahrt, fest umschlossen, ja, man dürfte sagen, hermetisch umschlossen wird durch Gottes eigenen Frieden. Damit klingt das Letzte an, Friede bedeutet Schutz. Und so wurde es auch in der deutschen Sprache, schon im Althochdeutschen, in diesem Sinne gebraucht. Fried bedeutet nämlich Schutz. Damals wurde dieses Wort ohne IE, mit einem T am Schluss geschrieben. Der Bergfried war der Turm, der die ganze Burg schützte. Man nahm Zuflucht, Eingang war im ersten Stock, mit einer Leiter kam man hinauf, die Leiter hochgezogen wurde, kam keiner mehr in diesen Schutzort. Man war hermetisch abgeschlossen und geschützt. Wenn genügend Lebensmittel vorhanden waren, konnte man auch einen langen Kampf überdauern und war geschützt. Oder der Friedhof hat mit Frieden in dem Sinn, wie wir es heute auffassen, noch nichts zu tun, sondern der geschützte Hof, jeder Friedhof, wurde mit einer Mauer umgeben oder mit einer Hecke, mit einer Dornenhecke, dass dieser Hof, in dem die Toten ihre letzte Ruhe fanden, geschützt waren vor wühlenden Tieren oder vor sonstigen, die da hätten Schaden anrichten können. Oder der Burgfrieden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie an sämtlichen Münchner Landstraßen, die die Stadt verließen, eine große, schöne, gusseiserne Tafel war. Burgfrieden der Stadt München. Das heißt, wer innerhalb war, war geschützt durch das Stadtregiment. Außerhalb entbehrte man dieses Schutzes. Frieden bedeutet in der deutschen Sprache Schutz, und zwar festen Schutz, nicht bloß ein wenig geschützt oder der Versuch zu schützen, sondern Schutz, der ein Leben bewahren kann. Die Psalmen rühmen überall diesen Schutz. Als ich zum zweiten Mal zur Frontabstellung nach Ausheilung einer Verletzung hinausgeschickt wurde, habe ich mit meiner Frau Psalm 91 gelesen, wo es heißt, Tausende, Zehntausende werden zu deiner Rechten fallen, du aber bleibst verwahrt. Weswegen auch der Psalmdichter schreibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, der unbedingte Schutz. Ich habe selber nicht geglaubt. Denn der Krieg nahm Formen an, dass man sich sagen musste, es ist unmöglich, hier wieder herauszukommen. Gott hat hindurchgeführt. Das ist nicht mein Witz und mein Verstand gewesen. Das war seine Gnade, der unbedingte Schutz. Oder Psalm 46. Martin Luther hat ihn umgedichtet zu dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Er wurde in einer gefährlichen Kriegszeit gedichtet, wo nicht nur die Feinde die Stadt anstürmten, sondern auch ein Erdbeben zur gleichen Zeit das ganze Land erschütterte. Bei Jesaja steht ja das. Er wird ein Zittern schicken, dass die Fische im Meer zittern, dass die Tiere des Waldes zittern, dass die Menschen zittern, dass die Berge einfallen. Auf diese Zeit deutet der prophetische Psalm 46, in der Gott Schutz für die Seinen ist. Dieses Zeichen des großen Erdbebens in Palästina fehlt ja noch. Palästina liegt ja auf einer Erdbebenspalte, so wie das hohenzollerische Land im Schwabengebiet bis nach Tübingen herüber auf einer Erdbebenspalte liegt, und manchmal rumort dort die Erde und richtet der Umständen großen Schaden an. So wird in der Zeit des Gerichts auch noch die Erde in ihren Grundfesten erzittern. Ach, das sind noch ganz andere Gerichte als jetzt, die da kommen werden. Aber das Große ist, dass Psalm 46 von dem unbedingten Schutz derer spricht, die dem Herrn angehören. Deswegen ja auch die Möglichkeit, dichterisch ihn umzugestalten zu dem einmaligen Lied, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Gottes Frieden schafft eine feste Bewahrung. Nun wird in Philipperbrief die größte Bedrohung unseres Herzens genannt. Und was ist das? Die Sorge. Merkwürdig. Man kann unter Umständen schwere Kriegszeiten leichter überstehen als sorgenbringende und sorgenbereitende Zeiten. Merkwürdig, wir leben seit 45, 46 Jahren im Frieden, haben aber noch gar keinen Friedensvertrag abgeschlossen. Nie wurde ein Friedensvertrag abgeschlossen, wie 1919 in Versailles ein Friedensvertrag, der ja schon in sich wieder den Keim zum neuen Kriege trug. Nie. Und dennoch wurde uns, ob wir das überhaupt ermessen können, 45, 46 Jahre Frieden geschenkt. Erst im 46. Jahr brach dieser Krieg aus, der auch heute die ganze Welt zu erschüttern droht. Denn was dort geschieht, kann nicht ohne Auswirkungen auf die übrige Welt bleiben. Und merkwürdig, die Zahl der Selbstmorde hat in dieser Friedenszeit so zugenommen, dass man sich erschreckt. Fragt, ja, was ist das? Die Sorge, die so viele erfüllte, war zu schwer, als dass sie dieselben tragen konnten. Und dann lag ein Brief da, ich kann's nicht mehr ertragen. Die gute Zeit, die Friedenszeit, die zum Danken Anlass geben sollte, eigenartig. Wie die Sorge ein Menschenherz zerfressen kann. Und wo der Sorge Raum gegeben wird, das ist so, wie wenn man eine abgezogene Handgranate in der Hand behielte. Sie explodiert in der Hand und richtet arge Verwüstungen an. Wirft sie weg, so sagt Petrus, alle eure Sorgen. Werft sie weg, denn es ist eine abgezogene Handgranate. Behaltet sie ja nicht in der Hand, sie zerreißt euch und sie zerfrisst euch. Die Sorge ist das, was ein Herz bis auf die Wurzeln zerfressen kann. Darum ja auch. Allerdings bei Paulus Leiter heißt es anders. Werft sie nicht bloß weg, sondern sorgt überhaupt nicht, nimmt sie überhaupt nicht in die Hand, sondern bittet den Herrn alle eure Anliegen. Und da gibt es kein Anliegen. Deswegen dürfen wir in unseren Gebeten auch für Dinge bitten, wo wir gar nicht wissen, was wir bitten sollen. Wie soll ich denn, wenn ich Sorge habe um einen Menschen, wissen, was das Beste für ihn ist? Gott allein weiß es. Und wie gut, dass der Heilige Geist uns selber vertritt in den Gebeten. Nicht die Worte, die wir gebrauchen, ob es viele sind oder wenige, das spielt gar keine Rolle, sondern das, was der Heilige Geist aus unserem Herzen herausnehmen möchte und jetzt in einer Form Gott darbringt, dass er darauf hört. So sagt es der Römerbrief. Der Heilige Geist vertritt uns selber und bringt unsere Gebete so dar, dass wir beruhigt sein können. Ach, heißt es, der hat heute schön gebetet. Darauf kommt es gar nicht an. Es kann einer gar nicht schön beten, stammeln. Und dennoch der Heilige Geist weiß, was im Herzen für Sehnsüchte und für Friedensbemühungen liegen. Frieden, den ich nie gekannt. Frieden in Jesus Christus. Schutz für das wankelmütige Herz mit seinen vielerlei Anschlägen, Entwürfen und Gedanken. Schutz für die gefährdeten Sinne, durch die feindlichen Mächte eindringen möchten. Immer geht es über die Sinne, über die Augen, über die Ohren und über das, was wir aufnehmen aus unserer Umwelt. Und Schutz auch im Verfolgungsleiden, wenn alle menschlichen Stützen wanken. Ich denke oft an einen jüdischen Freund, den ich so oft nicht in Urlaub kam, während des Krieges besuchte, bis auch er wegkam nach Auschwitz. Und der ein Vorbild im Glauben ist. Und ich weiß, in der kommenden Welt wird er leuchten wie kaum ein anderer, weil er festgehalten hat an seinem Gott, der keinen Fehler macht, und weil er gedeckt wurde durch den Frieden Gottes. Deswegen können wir getrost in die Zukunft weitergehen. Amen. Und noch einen Vers von Paul Gerhardt. Ei, so fass, o Christenherz, alle deine Schmerzen, wirf sie fröhlich hinterwärts, lass des Trostes Kerzen dich entzünden mehr und mehr. Gib dem großen Namen deines Gottes Preis und Ehr. Er wird helfen. Amen. Wir haben gehört von dem Frieden Gottes in seiner vierfachen Ausprägung. Als Shalom, bleib unversehrt, ich bin dein Freund. Als Eirene, die wohltuende Harmonie, die nur Gott schaffen kann. Als der Hinweis, dass man wieder miteinander reden kann. Und wir leben nur so lange, solange wir miteinander reden können. Ich war 1,5 Jahre in einem Altenheim, musste feststellen, wie dort Menschen in dieser Zeit verstummten und immer weniger Mensch geworden sind. Die menschliche Substanz nimmt in dem Maße ab, als es unmöglich ist, miteinander zu reden. Wir brauchen das Reden miteinander. Und das ist ja das Große an einer solchen Konferenz, dass wir miteinander reden können und vor allen Dingen, dass wir mit unserem Vater reden dürfen und nicht das Haupt verhüllen müssen vor ihm, dem Heiligen und einmalig Großen, sondern mit ihm sprechen dürfen, wie ein Kind mit seinem geliebten Vater spricht. Und als Letztes haben wir gestern kennengelernt, Frieden bedeutet Schutz. Wir umfrieden ein Grundstück mit einer Mauer, mit einer Hecke, um es zu schützen. Und in unserer deutschen Sprache ist dieses Wort immer als Schutz gebraucht. Wir sind geborgen. Philipper 4, Vers 6 und 7. Alle eure Anliegen lasset kund werden vor Gott. Und dann heißt es nicht weiter wie im Psalm 50. rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören, sondern es heißt, und der Friede Gottes wird eure Herzen verwahren. Denn das ist noch mehr. In allen Lagen, auch dann, wenn es anders kommt, umschützt und verwahrt zu sein, sodass keiner schaden kann, weil der Friede Gottes als Schutzmauer uns umgibt. Heute wollen wir etwas anderes noch vernehmen über den Frieden. Dazu lese ich aus Jesaja 48, Vers 17 und folgende. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Das sind die zwei Ausdrücke, die im zweiten Teil des Jesaja immer wieder vorkommen. Dein Loskäufer, der den Preis erlegt hat, sodass das Eigentum Gottes wieder an den richtigen Besitzer zurückkommt. Das ist ein Unterschied zwischen Eigentümer und Besitzer. Wenn ich meine Brieftasche verliere und ein anderer findet sie, so ist der andere der Besitzer meiner Brieftasche. Aber Eigentümer bleibe ich, denn sie gehört mir. Und was heute verloren ist, hat nur den Besitzer gewechselt. Aber der Eigentümer bleibt nach wie vor Gott der Herr. Das gibt Frieden. Gerade dieser Ausdruck, der Loskäufer. Du gehörst nicht mehr einem anderen. Darum heißt es ja, Danksager dem Gott und Vater, Kolosser 1, der uns herausgerissen hat, steht wörtlich da, herausgerissen hat aus der Obrigkeit der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was verloren war, soll wieder gefunden werden. Und hat der Herr Jesus vielleicht doch zu viel gesagt, wenn er sagte, ich bin gekommen, zu suchen, was verloren ist. Hat er sich getäuscht? Wollte er das bloß und muss sagen, nein, ich bring's nicht fertig. Liebe Geschwister, das ist Majestätsbeleidigung. Wenn Gott etwas sagt und wir gehen her und meinen, ja, das wollte er nur. So wie wir es auch manchmal machen, mit unseren Worten, namentlich vor einer Wahl, wird vieles, vieles gesagt. Und hernach merkt man, da sind Widerstände, die lassen gar nicht zu, das Versprochene zu sagen. So wird oft Gott herabgewürdigt zu einem mehr oder weniger hilflosen Wesen, der wohl das Gute wollte, aber das Gute gar nicht vollbringen konnte. Der Loskäufer Israels, das ist eine Feststellung, die immer wieder, so oft wir auch im Propheten Jesaja, Kapitel 40 lesen, immer wieder vorkommt, um es den Menschen ins Gedächtnis einzuprägen. Du gehörst schon jetzt nicht mehr einem anderen. Das Werk ist vollendet, sonst hätte der Herr Jesus nicht ausgerufen. Jetzt ist es vollbracht. Nicht bloß zum Teil, wirklich. Es muss nur noch in Erscheinung treten. Der Loskäufer und der Heilige in Israel steht nun hier vor uns und spricht, ich lehre dich, was nützlich ist und leite dich auf dem Weg, den du gehst. Das merken wir gar nicht. Wir sind vom Gott Geleitete. Oh, dass du auf meine Gebote, auf meine Worte können wir sagen, auf das, was von mir gesagt ist und was bekräftigt wird durch den Geist, merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Hat hier Gott zu viel gesagt? Friede wie ein Wasserstrom? Durch unsere Zeit wälzt sich ein Strom des Leides, der Tränen, der Not, des Todes, aber auch des Schmutzes und der Sünde. Wir sind ein Volk, vom Strom der Zeit gespült ans Erdeneiland, voll Unruh und voll Herzeleid, bis heim uns holt der Heiland. Das ist der Strom, der uns umgibt, der die Menschen mitreißt, dass sie hilflos in diesem Strome mitgerissen werden und das rettende Ufer nicht erreichen. Und da ist nun Gott, der Loskäufer, gekommen, um uns zu sagen, achte auf mein Wort, nimm's ganz ernst, ich will dich umgeben, wie ein Strom Lasten trägt, so will ich dich tragen, trauen wir es ihm zu. Er kann unsere Lasten wirklich tragen. Seine Zusage hat er nicht nur gegeben, damit eine schöne, euphorische Ausdrucksweise gebraucht wird von diesem Friedensstrom, sondern um ihn anzubieten für die, die genug haben von den anderen Strömungen und sich nicht mehr fortreißen lassen wollen und sich mit den Gedanken und Ideen, die die Menschen hervorgebracht haben, hohe Gedanken, wunderbare Systeme, die von dem Guten schwärmen und dennoch in der Praxis des Alltags und im Leid des Alltags versagen müssen. Die erste Zeit der Gefangenschaft war eine schreckliche Zeit. Auf den Rheinwiesen bei Remagen lagen 250.000 Männer in Schlammlöchern und ich stolperte von Schlammloch zu Schlammloch, suchte, was da für Leute waren. Ich habe keinen gesehen, der den Faust gelesen hätte, aber ich habe manchen gefunden, der das Neue Testament in der Hand hatte. Zu dem bin ich hin und habe gesagt, das ist das Buch, was wir jetzt brauchen, und wusste, ich habe es mit einem Bruder zu tun. In den Ernstfällen des Leides versagen die hohen Gedanken der Menschen. Da brauchen wir einen festen Halt. Und das ist Gottes Wort, in dem der Friede verheißen ist. Wir sollten es wagen, diesen Strom zu betreten. Es ist jetzt Zeit, auf Hesekiel 47 hinzuweisen, wo der Strom aus dem Tempel dargestellt wird, der sich in der Offenbarung dann wieder findet, als der Lebensstrom, zu dessen Seiten die Bäume wachsen, deren Früchte und Blätter zur Gesundung der Nationen dienen. So heißt es in Offenbarung. Denn Hesekiel 47 ist das Urbild. Nach 1000 Meter ist der Knöchel tief. Nach weiteren 1000 Ellen, 300 Meter, ist er knietief. Nach weiteren 300 Metern ist er hüfttief. Und nach wieder 300 Meter, 1000 Ellen, kann man nicht mehr stehen. Muss man sich von ihm tragen lassen. Und dieser Strom trägt. Ein Bild dafür, was Gott mit uns haben möchte. Auch wenn wir meinen, nur knöcheltiefes Lebenswasser zu brauchen, weil es ja schon an und für sich erfrischt, ganz gewiss, aber Gott hat mehr. Er sagt, komm, vertrau mir, komm tiefer hinein. Du sollst getragen werden. Getragen werden von dem Friedensstrom. So wie wir das gelesen haben, gesungen haben. Wie ein Strom von oben, aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Seine Fluten tragen Hass und Sorge fort. Friede meines Gottes, seliger Ruheort. Ach, dass wir auf die Worte, auf die Gebote Gottes hörten. Es gibt ja zwei Wörter der Heiligen Schrift für Gebot. Nomoi, das ist das feste, numerisch gekennzeichnete, unumstößliche Wort, das im Gesetz festgesetzt ist und wo man mir sagen muss, Herr, ich kann es nicht. Und dann gibt es noch das andere Wort, Entole, das Innenziel, die Weisung, die Weisungen Gottes. Überall, wo im Neuen Testament von den Weisungen von den Geboten Gottes die Rede ist, ist dieses innere, im Innersten wirksam werdende Ziel Gottes gegeben, die Weisung zu sein zu dem Leben. Briefe des Apostels Paulus sind voll von diesen Weisungen von den Geboten, dass sich manche sagen, ja, wie gibt's denn das? Ja, da muss man heute mal das Wort hören und auf das Wort achten. Gott gibt Weisungen. Still, ihr werdet hinter euch hören eine Stimme. Das ist der Weg, den geht. Die Welt muss mit lauter Stimme reden. Und wenn die Stimme nicht mehr ausreicht, muss das Megafon her, dass man von den Worten überhaupt ganz wirr wird. Und wenn das nicht ausreicht, müssen die Waffen sprechen. Noch lauter, noch entsetzlicher. Gott braucht das nicht. Seine Weise ist die feine, sanfte, säuselnde Stimme. Ach, höre doch. Mach die Ohren auf. Hier ist das Leben. Lass alles andere. Glaub dem Herrn. So, wie er es meint. Und er meint es gut. Denn er will nicht bloß Frieden geben, sondern Frieden wie einen Wasserstrom. Amen. Was wir eben gesungen haben, war immer wieder unsere Erfahrung. Du bist bei uns und bleibst bei uns, gerade in den ernsten Lagen unseres Lebens. Lass durch dieses Beisammensein und durch die Kraft deines Wortes die Herzen getröstet werden, die vielleicht in Bangigkeit in die Zukunft schauen. Und schenke es, dass wir ganz dir vertrauen, weil du auf rechter Straße führst. Alle, die dir gehören, ja, alle Menschen. Dafür preisen wir dich, Herr Jesus, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Zum Abschluss dieser Reihe über den Frieden soll ein Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief am Schluss, Kapitel 3, Vers 16, in unserer Mitte stehen. Dort heißt es im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 16. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Dieses Wort deutet darauf hin, dass wir uns den Frieden nicht selber nehmen können. Der Friede muss gegeben werden vom Herrn des Friedens. Er gebe euch den Frieden, alle Zeit und auf alle Weise. Das ist eins von den fünf er selbst aber Worten, die in den beiden Thessalonicher Briefen vorkommen. Denn an die Seinen lässt Gott niemand anderen heran. Er führt sie selbst. Denn sie sind sein Eigentum. Epheserbrief steht, er hat uns für sich selbst auserwählt. Gott ist immer der Gebende und er gibt und davon leben wir. Und einmal wollte er etwas für sich selbst. Das hat er vor Grundlegung, vor dem überhaupt etwas geschaffen war, in seinem Herzen vorgenommen. Ich will nicht immer der Gebende sein. Ich will für mich selbst etwas haben. Und das ist die Gemeinde. Sie ist das Privateigentum des großen Gottes. Er bereitet sie zu als Körperschaft zur Erfüllung des Hauptes, damit dieser Fülle Christus Haupt mit seinen Gliedern das ganze All erfüllen würde. So steht es im Epheserbrief am Schluss des ersten Kapitels. Er selbst aber, das ist ein großer Trost, denn wenn er einem anderen sagen würde, du pass einmal auf den auf oder nimm dich dieser armseligen, so schwachen Frau an, die so kümmerlich dahin lebt und von Kummer erfüllt ist, nein, da könnte irgendetwas dazwischen sich schieben. Er selbst aber, das wird gerade in dem ältesten Brief des Neuen Testaments, in den Thessalonicher Briefen, betont, bei einer Gemeinde, die so armselig war, dass sie noch nicht einmal wusste, wie man als Christ leben soll. Paulus musste sie aufmerksam machen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Sie kamen ja aus dem finstersten Heidentum heraus, waren überhaupt nicht als Menschen geachtet, denn in dem griechischen Denken galten nur drei als Menschen. Das waren die Philosophen, das waren die Aristokraten und das waren die reichen Gutsbesitzer. Alle anderen waren nur Füllematerial, damit diese drei Stände ein gutes Leben führen konnten. Die wunderbaren Bauten Griechenlands waren nur möglich, weil eine geknechtete Sklavenmenschheit zur Verfügung stand. Mit diesen Menschen konnte man tun, was man wollte. Kein Aristokrat wurde von einem Gericht zur Verantwortung gezogen, wenn er einen von diesen Nichtmenschen tötete. Und da hinein kommt nun das Evangelium. Darum griffen diese armen Sklaven danach. Gott achtet uns. Er selbst ist unser Freund. Wir können uns in unserem freiheitlichen Westen überhaupt nicht vorstellen, was die Botschaft des Evangeliums damals bedeutete. Für die, die nichts waren, werden emporgehoben. Und zwar in unserem freiheitlichen Westen überhaupt nicht vorstellen, was die Botschaft des Evangeliums damals bedeutete. Für die, die nichts waren, werden emporgehoben. Und zwar so, dass sie gleichgestaltet werden sollten dem Sohne Gottes. Das war eine so überwältigende Botschaft. Darum ja auch dieser Erfolg in der ganzen Welt. Und Paulus konnte im Römerbrief schreiben, ich habe die ganze Welt, die damals bekannte Welt, mit dem Evangelium erfüllt, von Jerusalem an bis gen Illyricum, bis in die Länder der unteren Donau gedrang das, und er hatte ja vor, noch nach dem äußersten Westen, nach Spanien zu reisen. Mehrmals sagt er das, um auch dort diese überwältigende Botschaft zu sagen. Und dieser Herr, der selbst für die Seinen eintritt, schenkt Frieden. Friede kann nur als Geschenk angenommen werden. Auch jetzt. Wenn es Frieden werden soll, dann muss Gott selber eingreifen. So wie er eingegriffen hat 1945. Wir haben 45 Jahre lang keinen Friedensvertrag gehabt. Und Gott hat bei uns Frieden geschenkt, ein Geschenk. Ob wir es ausgenützt haben, ob diese 45 Jahre so verwendet wurden, das ist die Frage. Das ist unsere Verantwortung. Denn ein Geschenk muss man achten. Und je höher ein Geschenk ist, umso größere Hochachtung verdient es. Und Friede ist das höchste Geschenk Gottes an die Menschen. Was machen wir daraus? Dieser Friede wird aber nicht zauberhaft gebracht in der Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, geht es überhaupt nicht magisch, mystisch zu, sondern Gott benutzt immer Menschen zu ihrer Gründung, zu ihrer Betreuung, zu ihrer Belehrung bis hin zur Vollendung. Gott schickt Boten. Wir wüssten nichts von dem Christus und seinem Leib, wenn er nicht Boten geschickt hätte. Und so gibt es auch Boten des Friedens. Diese Friedensboten sind in den Augen Gottes etwas ganz Köstliches. Sie werden mit einem Wort belegt, das nach meiner Kenntnis sich nur zweimal in der Heiligen Schrift findet. Aber wenn es jemand anders weiß und bei seinem Forschen mehr gefunden hat, der möge es mir sagen. Ich bin dankbar dafür. In Jesaja 52 steht zum ersten Mal, Vers 7, wie lieblich, dieser Ausdruck, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil sprechen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Dieser Ausdruck, wie lieblich. Friede kann nur auf liebliche Art und Weise gesagt werden, und dieses Wort wird zum zweiten Mal wörtlich wiederholt im Römerbrief. Der Römerbrief, nämlich die Kapitel 9 bis 11, sind ja eine Ansammlung alttestamentlicher Verheißungen. Apostel Paulus entfaltet seine höchsten Aussagen immer an Worten des Alten Testaments. Damals war alles verschlossen. Die vorherigen Äonen, Zeitalter und Generationen wussten gar nicht, was in diesen Worten steckt. Nicht einmal die Propheten selber. Die mussten sagen, ohne die Tiefe ihrer Aussage